Ho, 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 es ist der dritte Advent, das Camperman-Gewinnspiel geht in die dritte Runde und heute gibt's einen richtig geilen Preis. Drei VW-Bullis gibt's von uns und zwar von Carrera in ganz unterschiedlichen Looks. Einmal als Jägermeister-Bulli, einmal als Flower-Power-Bulli und einmal in einer Sonderedition für Clubmitglieder, das es nur hier zu gewinnen gibt. Und damit ihr die Dinge auch ausfahren könnt, gibt's dazu die passende Carrera-Bahn obendrauf. Eine digitale Version könnt ihr kabellos steuern, ihr könnt richtige Rennen unterm Tannenbaum fahren und immer schön an uns denken. Um mitzumachen, geht ihr einfach auf die Webseite www.camperman.de. Da findet ihr die Teilnahmebedingungen. Oder ihr guckt mal bei The Camperman bei Instagram. Da seht ihr auch ein paar Fotos zu den Preisen zum Gewinnen. Und ich kann euch nur sagen, ihr solltet mitmachen. Toller Preis. Und falls ihr doch nicht gewinnen solltet, naja gut, dann macht ihr nächste Woche nochmal mit. Am 4. Advent gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück und jetzt viel Spaß mit der Camperman-Folge. Hallo, hier ist der Camperman Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon ist Henning. Jede Woche gibt es jetzt Inspiration, Service und ganz tolle Ziele, die wir hier vorstellen wollen. Und diesmal nehmen wir euch mit nach Portugal. Und wir haben ganz tolle Experten gefunden, und zwar drei an der Zahl. Das ist Diana, das ist der Philipp und der Fuzzi. Der spricht nicht so viel, der begleitet lieber. Das ist nämlich der Hund von den beiden. Und die zwei sind vor ungefähr 10 Jahren in ihren Camper gestiegen und haben einfach ihr Leben hinter sich gelassen und ein neues begonnen, und zwar in dem wunderschönen Land Portugal.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Hallo ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo lieber Henning.
Hallo.
Wir sprechen jetzt, wo ihr nicht in Portugal seid. Wo seid ihr denn gerade?
Wir sind im kalten Deutschland, ja, in NRW.
Wir sind im schönen Rheinland und freuen uns.
Ja.
Jetzt wissen wir endlich noch mal mehr, warum wir so gerne nach Portugal fahren um diese Zeit. In Deutschland ist es kalt und regnerisch. Ansonsten würden wir jetzt im Neopren im Wasser liegen.
So. Ja, aber wir sitzen vor unserem kleinen Holzofen, der uns wärmt, und wir sitzen nah beieinander. Ja.
Das ist schön.
Und freuen uns.
Nah beieinander ist ja sowieso, ich sag mal, Standard, wenn man campt. Das finde ich großartig. Die Frage stelle ich vielen unserer Gesprächspartner. Was ist denn das Geheimnis eures Erfolgs, was jetzt die Nähe und den in Anführungszeichen von außen stehend limitierten Platz angeht im Camper?
Liebe.
Ja, schön. Ja, auf jeden Fall Liebe. Wir haben uns total lieb. Aber es ist auch eine gemeinsame Rücksichtnahme und ein gemeinsames, wenn man auf kleinem Raum lebt, dann muss man das miteinander tun. Gegeneinander nervt er nur. Ne?
Ja, und dazu müssen wir auch sagen, also wir sind ja auch über die Jahre immer größer geworden. Ja. Mittlerweile sitzen wir ja auch in einem 7,5-Tonner mit Koffer, und da ist es doch schon ein bisschen geräumiger, aber wir haben nach wie vor einen Raum und der ist uns groß genug.
Ja, wir fanden es von vornherein gut, miteinander zu sein.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube natürlich auch, dass Portugal es ermöglicht, dass, wenn man sich, und das bleibt ja nicht aus, vielleicht auch mal ein bisschen auf den Senkel geht, dass einer im Auto oder im Camper bleibt und der andere sich, keine Ahnung, nach draußen setzt, sodass man einfach mal auch ein bisschen Me-Time hat. Oder wie regelt ihr das?
Ja, also wir brauchen gar nicht so viel Me-Time. Wir sind jetzt seit, ich glaube, 17 Jahren glücklich zusammen, und wir merken, wir brauchen gar nicht so viel Me-Time. Aber wir merken jetzt, dadurch, dass wir den Winter in Deutschland sind, dass uns auf jeden Fall der große Raum draußen fehlt. Also dann wird das Auto schon auch kleiner. Aber nach wie vor, also ich glaube, streiten tut sich jedes paar Mal, aber das ist für uns jetzt raumunabhängig.
Ja, ja. Und gerade im Süden bei dem häufigen schönen Wetter ist der Moment, wo du aus dem Camper trittst, das ist dein Garten, ja. Das ist dein Platz, da ist so viel Platz, das mit der Enge oder so, wahrscheinlich, weil man so viel draußen ist, haben wir noch nie empfunden.
Ja.
Also die Weite, die du hast, wenn du im Camper unterwegs bist, weil du einfach die Tür aufmachst, ist schon immens und gibt ein gutes Gefühl.
Schön. Wo wir gerade beim Wohnen sind, beschreib doch mal, wie du hast gesagt, es ist ein 7,5-Tonner, das heißt, ihr beide habt auch den Führerschein, um ein so großes Auto zu fahren?
Nee, wir haben eine etwas andere Rollenverteilung. Ich kann überhaupt nicht kochen. Gar nicht. Wir haben es ein paar Mal versucht. Wir haben entschieden, wir lassen das. Also Philipp ist der Koch bei uns und ich fahre den LKW. Oh. Ich habe noch den alten Führerschein und ich liebe Autofahren. Und genau, deswegen fahre ich und Philipp kocht.
Ja, also Diana fährt wahnsinnig gut. Ich fahre wahnsinnig schlecht. Ich habe meinen Führerschein gemacht eine Woche, bevor wir uns entschieden haben, dann die ersten 6 Monate unseres Lebens so auf die Kette zu bringen. Ich kann Auto fahren, aber eben kein 7,5.
Okay.
Das klingt. Und das ist besser für uns alle.
Ja. ich bin ein totaler Freund von so, ich nenne das immer so gerne Ministerien, dass man so Ministerien verteilt. Das ist dann der Ernährungsminister und du bist halt die Verkehrsministerin. Ja. Das finde ich super, weil dann kann man sich auch auf eine Sache konzentrieren und vor allen Dingen, glaube ich, schützt man sich auch vor dem einen oder anderen Thema. Vielleicht auch der einen oder anderen Diskussion, weil man einfach sagt, das ist dein Tanzbereich, wenn du meinst, du fährst hier rum, dann fährst du da rum, dann mische ich mich gar nicht an. Ne? Und mit Google wollen wir uns ja ähnlich erlegen.
Nee. Ja, wobei ich auch merke, ich muss auch ein bisschen zurück. Also ich hatte zwei deprimierende Momente letzten Winter. Der eine war in Spanien. Ich glaube immer, ich kann überall durch.
Überall,
gar kein Problem. Und dann haben wir uns wirklich in Spanien in einem kleinen Dorf festgefahren.
Festgepfropft.
Und das ganze Dorf, inklusive Pferd und Polizei und so, alle kamen. Wir mussten Schilder abschrauben und da war ich abends richtig geknickt.
Das glaube ich.
Dass ich das nicht geschafft habe. Und dann haben wir uns einmal in Marokko, genau im Januar, in der Sahara wirklich festgefahren. Da ging auch gar nichts mehr. Aber ansonsten sind wir mit meinem Fahrer.
Wobei du, wie, wenn man sich vorstellt, ein 7,5er mit einem Koffer, also ein Einzimmer-Apartment hinten drauf, ne, fährt durch die Wüste und muss einen Hügel rauf und verwinscht sich so, dass du glaubst, er kippt jetzt um, fährt trotzdem aber weiter. Und da sitzt nur Diana drin, ne, und alle Marokkaner stehen drumherum. Das ist schon eine große Leistung, die
ein unvergessener Moment
aufwiegt.
Ja. Ich glaube schon auch, dass man in so einem Land, der eher, glaube ich, männlich geprägt ist, da den ein oder anderen Stauner ne, erzeugt.
Aber auch nach wie vor ist in Deutschland, gucken die Männer auch immer mit großen Augen, wenn ich dahinter sitze und die sagen, was, die Frau fährt den LKW?
Das ist immer wieder schön zu erkennen.
Ja, ist auch Spaß. Immer wieder schön, den Leuten zu zeigen, wie die Welt eigentlich funktioniert.
Ne? So.
Ja. Oder auch, sagen wir mal auch.
Ja, schön. Okay, und da drin habt ihr einen Ofen. Ich habe, das haben wir im Vorgespräch geklärt, dass es hier und da mal knistern könnte, weil ihr heizt da richtig drin.
Ja, wir haben einerseits eine ganz normale Gasheizung, über die wir natürlich sehr froh sind, aber in jedem Fahrzeug ist egal, wie groß es ist, das wissen die Camper, entsteht Feuchtigkeit und die muss weggebrannt werden und das tut der Ofen. In einem Bulli ist es natürlich schwierig, aber man muss dann lüften, aber sonst in jedem Wohnmobil entsteht Stock und nur durch, also so haben wir es empfunden, diesen Holzofen, diesen klitzekleinen, entsteht eine Trockenheit, die uns vor Schimmel schützt.
Super. Ja.
Und es ist halt super gemütlich, ne?
Ja. Und wie, das ist ja auch häufig so eine Frage, wenn man jetzt seit 10 Jahren in einem Auto lebt, dann ist das ist ja keine Immobilie, sondern eine Mobilie. Und da passieren ja auch immer mal wieder Sachen. Wie habt ihr denn diese Wartung im Griff? Wer kümmert sich darum?
Also das ist furchtbar nervig, diese Wartung. Also wir kümmern uns da beide drum, das machen wir schon zusammen, aber wir sind definitiv, wir leben lieber in diesem Fahrzeug, als daran rumzuschrauben und zu bauen. Mhm. Bleibt aber natürlich nicht aus. Ne? Also wir hatten davor eine wunderschöne Sparkasse von, also so eine mobile Bank, das war auch ein 7,5-Tonner. Super schön, super stylisch, aber zum Leben wirklich sehr, sehr mittelalterlich. Und da mussten wir doch feststellen, also auch wir werden nicht jünger. Das war schon sehr anstrengend. Wir haben uns oft gewundert, warum wir so kaputt sind. Das ist jetzt hier in Atze. Ja. Er heißt Atze, unser LKW. schon etwas anders. Also von außen sieht er schlimm aus, aber von innen ist es super.
Ja. Wir natürlich, also ich hätte auch niemals gedacht, dass wir anfangen, uns mit 7,5ern und Artegos auskennen, ne, weil wir kennen uns lieber mit anderen Sachen aus. Aber du musst dich dann halt da reinfuchsen und wir haben wirklich Dinge repariert, von denen wir nicht wussten, dass sie existieren. Aber wenn man ein paar Leute um sich herum hat, die man fragt oder die Community, dann entsteht immer irgendwo ein Tipp oder eine Möglichkeit, das entweder selbst oder ja, selbst zu reparieren. Wir haben also wirklich unendlich viele Dinge selbst repariert, von denen wir nicht gedacht hätten, dass wir das jemals könnten. Das geht, wenn man sich ein bisschen reinfuchst.
Ja, und ich erinnere mich immer an meinen Vater, der war sehr autoaffin, hatte immer Oldtimer und der hat zu mir gesagt, wenn du einen Oldtimer hast, dann brauchst du entweder Geld oder Ahnung. Und mit der mobilen Bank haben wir gemerkt, wir haben beides nicht so richtig. Deswegen ist Atze jetzt schon wirklich pflegeleichter, aber auch klar, hier geht auch was kaputt.
Ja, aber das klingt sehr gereift, sage ich mal so. Ihr seid da reingewachsen in diese Verantwortung.
Ja, absolut.
Habt ein Netzwerk. Ja, das macht doch wirklich Sinn. Ja.
Ja, aber auch dieses eine Havarie und so, ne? Wenn du also irgendwo bist und dann fällt was aus und es funktioniert was nicht. Wir haben im letzten Sommer sind wir mit dem Auto hier auf einer Landstraße stehen geblieben. Es ist unendlich teuer, sowas abzuschleppen. Und dann hat man eben Glück, dann kommt der Bauer und zieht einen da weg. Und so entstehen immer wieder erkennt man kommt aus allem raus. Ne? Mhm. Du musst dich, klar, ist ein Platten blöd, aber irgendwie kriegst du es hin, dass dein Auto wieder fährt.
Ja.
Und die Menschen sind hilfsbereiter, als man denkt.
Genau, man muss einfach nur fragen und dann kommt einer und dann geht das weiter.
Helfen ist ja was Schönes.
Ja, generell ist aber auch die Fähigkeit, überhaupt zu fragen, noch was viel Schöneres. Wie viele Leute ärgern sich über sich selbst und kommen nicht auf die Idee, jemanden zu fragen, aber das ist, glaube ich, bei uns Campern eh anders. Weil das
ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das muss man irgendwann zwangsläufig ablegen.
Ja, genau.
Also wenn man so lebt, dann muss man das einfach ganz zwingend ablegen.
Ja. Okay, und jetzt kommen wir mal zu dem Sehnsuchtsort, den ganz viele haben, der euer Zuhause ist, nämlich Portugal. Mhm. Ihr seid dann vor 10 Jahren losgefahren. Warum Portugal?
Da gab es keinen Warum. Es war eher, warum fahren wir los? Also wir waren ja beide so ein bisschen müde und kaputt von der Arbeit und haben uns diese Auszeit gegönnt. Und sind einfach losgefahren, uns ging es nur um die Fremde. Und wenn du durch Europa, was ist denn das jetzt, südwestlich fährst, irgendwann kommst du in Portugal an, weil da geht's ja nicht.
Weiter.
Und da sind wir irgendwie kleben geblieben, weil das ist...
Also ich erinnere mich, in Kaffeezeiten hatten wir ganz nette Gäste und zwei Jungs erzählten, dass sie 5 Wochen nach Portugal zum Surfen fahren. Und da habe ich gedacht, boah, Portugal, also bis dato hatte ich persönlich noch nicht sehr viel gesehen von der Welt. Genau, und dann sind wir los und saßen in Frankreich in unserer kleinen Wilma, das war so ein alter Tabard, und haben aus dem Fenster geguckt und haben gedacht, ja, was machen wir jetzt? Und dann, das war ganz toll von Philipp und das war irgendwie so die Initialzündung, der hat gesagt, weißt du was, Diana, wir machen jetzt einfach mal 4 Wochen Urlaub. Und dann gucken wir. Wir können ja immer wieder zurück.
Wie alle normalen Leute, weil das gab es für uns nicht. Beim Film, ich habe beim Film gearbeitet, da gab es nichts. Also wenn ein Dreh da war, da war ein Dreh da. Und das Gleiche bei Diana, wenn einer im Café stand, der einen Kaffee wollte, der bekam den immer. Mhm. 24/7, ne? Mhm. Und das erste Mal das Gefühl zu haben, nichts ist da, außer mach doch, was du willst, das war schon abgefahren.
Und dann sind wir über die Grenze gefahren und landeten in dem wunderschönen Nationalpark Peneda do Gerês. Ja. Ich werde es alle Portugiesen entschuldigt, ich werde es falsch aussprechen.
Nein, das klang schon sehr gut.
Das ist im Norden, nordöstlich.
Wunderschön. Also Wasserfälle, wilde Pferde, also wirklich total toll.
Ganz toll zu erwandern, auch für Leute, die nicht so fit sind. Also ein wahnsinniges Erlebnis.
Okay. Kenne ich
genau,
jetzt.
Und dann sind wir
gar nicht.
Ja. Das ist direkt oben an der spanischen Grenze. Wer mag, kann vorher noch in schönen heißen Quellen baden in Urenz und dann kommt man eigentlich automatisch in diesen Nationalpark. Und das war schon ganz, ganz toll. Und da waren wir auch schon gefühlt so ein bisschen in diesem Reisemodus. Aber wir wussten nicht, was da noch alles kommt.
Ja.
Genau. Und dann sind wir weiter, haben liebe Freunde in Cascais besucht. Die haben dann eine Surfschule. Und das war schon ein ganz, ganz tolles Lebensgefühl. Also auf diesem Surfbrett zu sitzen und einfach das Leben zu genießen, war schon wunderschön.
Ja, das klingt toll. Also meine Zeit in Portugal war auch immer vom Surf geprägt. Ich war in Peniche und auch unten in Faro kurz und habe genau das, was du sagst, wenn man hinter dem Line-Up sitzt und um dich rum gehen irgendwelche Wasserseevögel auf Fische jagt und man verschmelzt so mit dieser Natur und hat auch so eine andere Perspektive, was das Surfen ja auch nochmal mit sich bringt. Großartig, also auch wunderbare Momente da gehabt. Was ich an Portugal immer ein bisschen komisch und nervig fand, war Autofahrer die, keine Ahnung, glauben, dass man durch einen Kreisverkehr gerade durchfährt. Welche Erfahrungen habt ihr auf den Straßen da gemacht?
Ja, also zum Thema Kreisverkehr muss ich sagen, wir schimpfen dann so auf die Portugiesen. In dem Fall, glaube ich, sind wir eher die Doofen, die nicht wissen, dass in Portugal einfach ein anderes System in Kreisverkehren herrscht.
Klär mich auf.
Ja, also warte, ich muss mich da jetzt reindenken. Also du fährst ja rein und wenn du zum Beispiel nicht die erste Ausfahrt nimmst, musst du in den inneren Kreis. Ja, also das heißt, du willst die zweite oder dritte nehmen, musst du in den inneren Kreis und musst dann blinken, wenn du raus möchtest.
Was natürlich für, selbst mir ist es passiert, sehr unangenehm ist, wenn der Portugiese mehr Power hat als dein kleines Furzwohnmobil, Verzeihung. Der hat mich gerade so touchiert, ist auch abgehauen und die Bullen haben auch gesagt, ach komm, lass es. Das war schon aufregend, ist mir auch passiert. Man muss auch einfach Augen aufmachen. Ne? Wir sind Gäste,
also auch unser, auf der Straße. Also unser Tipp in Kreisverkehren, blinkt einfach immer. Wenn ihr reinfahrt und wenn ihr rausfahrt.
Sauber. Ja, abblinken.
Sauber. Am besten lasst den Blinker die ganze Zeit an und dann rechts. Und dann kann euch auch nichts passieren. Dann werden die Raser fahren links vorbei und ihr kommt sicher an.
So. Ja, sehr schön. Ja, aber ich muss schon sagen, also Portugal hat leider, aber welches Land kann schon alles bedienen, fast mit die schlechtesten Straßenverhältnisse. Also die Strecke zum Beispiel von Porto runter, wenn man die über Land fährt, also dann muss man die Arschbacken ordentlich zusammenkneifen beim Fahren.
Ja, ist oft ein bisschen rau, ne? Ja. Aber dann hältst du an, dann hört es auf zu rappeln und dann ist die Landschaft halt wunderschön.
Ja. Okay, und wenn ihr sagt, ihr seid jetzt mit einem 7,5-Tonner unterwegs und wie campt ihr denn vor Ort? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Wir finden Stellplätze oder haben Bekannte, die Ländereien haben. Oder man kann auf Facebook Gruppen finden, wo man auch fragen kann, hey, wo kann ich freistehen? Ja, oder man geht auf Campingplätze, das geht auch. Die waren früher ganz echt hart und nicht so schön. Aber jetzt ist so Eco-Camping dort viel. Und das sind Leute, die alle einen offenen Geist haben in Bezug auf die Natur und auch des Campens. Und die geben eben dann die Möglichkeit, dass du dich nicht einfach irgendwo an den Strand stellst.
Also das hat sich natürlich sehr verändert in den letzten Jahren. Ich muss mal kurz hier das wegmachen. Genau, das hat sich sehr, sehr verändert. Am Anfang haben wir nie auf Campingplätzen gestanden und auch heute versuchen wir das so gering wie möglich zu halten. Aber vor 10 Jahren war Portugal einfach nicht so überlaufen. Ne? Da standen wir und das war mit der Grund, warum wir uns auch in dieses Land verliebt haben. Wir standen wirklich am Strand vorne und das war überhaupt gar kein Problem. Und das geht natürlich heute so nicht mehr. Insofern ist deine Frage schwer zu beantworten heutzutage, gerade mit so einem großen Auto. Das bringt aber auch die Zeit mit sich, ne? Wir machen das seit 10 Jahren. Wir haben die tollsten Sonnenuntergänge gesehen. Wir standen in der ersten Reihe. Das machen wir heute nicht mehr. Wir stellen uns bewusst nach hinten, gerade mit so einem großen Fahrzeug. Ich finde es immer auch aus Respekt vor den Portugiesen. Ich finde es immer schwierig, wenn die portugiesische Oma 3 Kilometer zum Strand laufen muss, weil vorne halt alles vollgeparkt ist. Deswegen machen wir das halt mittlerweile anders. Und ich glaube auch für Portugal, man kann im Landesinneren zum Beispiel, freuen sich die Leute, wenn Camper kommen.
Ja.
Da ist das überhaupt kein Thema. Ne, weil die kleinen Dörfer, natürlich, die leben auch vom Tourismus, die freuen sich, wenn Leute kommen. Ja.
Und unser kleiner Geheimtipp für euch sind Stauseen. In den 60er Jahren wurden sehr viele Stauseen angelegt, um Energie und Wasser zu produzieren. Und dort gibt es große Parkflächen. Ist es ein schöner Ort? Manchmal, ja, sind schöne Orte und für 1-2 Nächte stört man da niemanden. Ne?
Man sollte Wenn man aber, sich adäquat verhält. Ja,
man sollte grundsätzlich auf Beschilderung achten und allgemeinen Respekt walten lassen. Wir nehmen uns das immer so, 2 Dinge, dass der ganze Planet ist ein Naturschutzgebiet. Und würde ich wenn ich in Bayern irgendwo auf dem Land mich irgendwo hinstellen, wäre das genauso okay. Ne? Also der deutsche Vergleich, wie Nachbarn gucken oder jemand vorbeikommt oder die Polizei in Deutschland. Genauso finden wir, wäre es cool, wenn man sich im Ausland
benimmt. Ja. Achtsamkeit, die natürlich jetzt, das haben wir alle mitbekommen, während der Corona-Zeit in einer Art von Freiheitssuche vieler stattgefunden hat, die dann auch wahnsinnig viele Wohnmobile und Caravans gekauft haben, um eben dieser ganzen Einkerkerung zu flüchten. Ich bin jetzt kein, ich möchte dieses Corona-Thema diskutieren, nur wie habt ihr Corona in Portugal wahrgenommen?
Das war ganz abgefahren, weil wir kamen gerade aus dem Wasser und wir haben im Radio Portugiesisch gehört. Wir verstehen das ein ganz bisschen, aber konnten heraushören, dass gerade eben in China ein Virus gefunden wurde und mit dem geht irgendwas nicht so richtig klar. Ne? Das war wirklich ein wunderschöner Tag. Und nach hat sich das dann eben rauskristallisiert, dass sehr schnell jetzt hier Grenzen geschlossen werden. Ja. Und wir sind damals sehr schnell nach Deutschland, um uns um unsere Familien zu kümmern.
Ah, okay.
Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber unseren Eltern und Geschwistern und so. Und da wollten wir bei unseren Familien sein, in dieser sehr außergewöhnlichen Situation.
Ja. Und wir waren ja auch total unsicher. Ne? Also ich erinnere mich, bei dem ersten Lockdown zum Beispiel, waren wir bei meiner Schwester und da habe ich beim Ordnungsamt angerufen und habe gesagt, was machen Menschen wie wir, die in ihrem Fahrzeug leben? Mhm. Wohin gehen wir? Ja, also so eine Frage hatte ich noch nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten.
Ja.
Nee. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Wir hatten das Glück, dass meine Schwester uns beherbergt hat, aber viele unserer Freunde hatten das halt eben nicht. Mhm. Ne? Und dann ging es los mit Wasser und Portugal ähnlich. Ne? Wie kommen wir an Wasser? Wie kommen wir an Strom? Dann war in Portugal das große Problem, dass die Portugiesen zu Hause bleiben mussten und die Touristen aber am Strand die Welle gesurft sind. Fanden die Portugiesen halt nicht so gut.
Ja. Da flogen dann halt auch mal Steine. Ja. Was man auch,
kann man
Gewalt
verstehen.
Ist immer doof, aber ich meine, da hat es auch wieder was mit Respekt und Aufmerksamkeit und ich zu tun.
Ja, ja. Da sprichst du gerade ein Thema an, das man ja auch aus Wassersport kennt, Localism, also dieses, das ist mein Revier, das ist mein Land. Mhm. Wie verhält sich das in Portugal gegenüber den Campern? Was könnt ihr da berichten?
Ja, eigentlich ist der Portugiese zurückhaltend und höflich und deshalb ist das Beste, wir gehen auch höflich und zurückhaltend auf ihn zu und wir gucken uns das immer alles genau an. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind hier nicht willkommen, dann fahren wir einfach weiter.
Ich glaube einfach, dass nach Corona Portugal wirklich eine Welle getroffen hat. Wir können jeden verstehen. Ich meine, wir leben so. Natürlich verstehen wir jeden, der sagt, ach, jetzt mache ich das auch mal. Dann wurde Portugal aber so ein bisschen überflutet. Und ich glaube, es ist egal, welches Land. Es ist einfach die Masse. Mhm. Ne? Und das war, und das verstehen wir, war den Portugiesen einfach zu viel. Mhm. Ne? Ansonsten sind Portugiesen unglaublich nette Menschen, sehr, sehr hilfsbereit, wirklich, also man kommt mit jedem ins Gespräch, weil das ist leider auch aufgrund des Tourismus, gerade an der Algarve, kommt man mit Portugiesisch, selbst bei den Portugiesen schon nicht mehr weit, die sprechen ja alle Englisch und sind wirklich sehr, sehr hilfsbereit, aber es war einfach zu viel.
Ja, ja und wir sagen immer, bei 100 Leuten sind 5 bekloppt. Und die reichen, um so einen Platz, wo jetzt ein paar Camper stehen, dann halt irgendwie zu verderben, ne? Indem sie Müll rumwerfen oder in die Büsche und hast du nicht gesehen. Ne? All die negativen Dinge, das gibt es halt auch. Mhm. Und wenn es zu viel wird, ist doof.
Ja.
Aber wir haben mit Freunden gesprochen, die dauerhaft dort leben. Sie sagen auch, der ganze Boom und das alles geht ein bisschen runter. Mhm. Es entspannt sich ein bisschen. Mhm. Sind trotzdem noch viele Leute da, aber es ist nicht mehr die Flut, die nach Corona auf Portugal zuging.
Ja, ja. Ja. Hat sich denn grundsätzlich, was das freie Stehen auf Parkplätzen in Strandnähe, hat sich denn da durch Regularien und durch keine Ahnung, Polizeipräsenz vieles verändert?
Absolut. Also absolut. Das war für uns, also Portugal ist für uns wirklich ein Sehnsuchtsort. Wir bekommen regelmäßig, wenn wir Bilder aus Portugal sehen, überkommt es uns und es ist ein heimatliches Gefühl. Aber das hat sich wirklich sehr, sehr geändert.
Ja, also wie gesagt, wir können das nur verstehen.
In Strandnähe, wenn ich das kurz da eingrätschen darf. Also in Strandnähe, es fragen uns halt auch immer wieder Leute, ja, kann man da stehen? Kann man da stehen? Wie sieht's denn auf dem Parkplatz aus? Und es ist einfach 50-50. Mal kommt die Polizei, mal kommt sie nicht. Und das war für uns, haben wir dann gemerkt, deswegen brauchten wir letzten Winter mal eine Pause. Irgendwann fühlt man sich so ein bisschen getrieben. Und natürlich auch gestresst, ne? Kommen die jetzt heute? Wie viel stehen hier? Sollten wir auch hier stehen bleiben? Ach nee, wir fahren lieber. Und das hatte dann irgendwann nicht mehr das, was wir halt von Portugal halt kannten, dieses Freiheitsgefühl. Ne, es ist besser geworden, aber klar, Plätze werden geräumt und da gibt's auch kein Regelbuch für, wann kommen sie oder
nehmen
wo.
Nehmen Sie 200 Euro oder du kriegst nur einen Klaps. Also das ist gar nicht so, und das war uns zu stressig.
Ja, ne? Das verstehe ich gut.
Und das Ding ist halt, sie können überall sagen, nee, hier dürft ihr nicht.
Ist Nationalpark.
Ja. Ne? Die ganze Costa Vicenta ist alles Nationalpark. Überall können sie sagen, komm, hau ab. Trotzdem gibt es immer wieder Vans und Autos, die du siehst, die stehen da Wochen. Und die kriegen irgendwie nichts. Das ist sehr schwierig und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, wie Diana oder wie wir schon gesagt haben, das Inland ist auch sehr schön, um dort zu übernachten.
Also das heißt, für
das ist ja das Schöne an Portugal, entschuldige. Ja, bitte. Das ist das Schöne an Portugal. Portugal ist unglaublich vielseitig. Also der Norden unterscheidet sich von der Mitte, unterscheidet sich vom Süden. Es gibt die Berge, es gibt das Meer. Natürlich ist das Meer wunderschön, gar keine Frage. Und auch für Surfer natürlich ein Sehnsuchtsort. Aber unser Tipp wirklich, geht mal ins Landesinnere.
Ja, da gibt es dann noch Orte, da bist du dann alleine oder ist nur einer. Ne?
Schön. Voll schön. Schön. Und auch die Stauseen finde ich eine super Idee. Also da habe ich vorher auch noch nie gehört. Und wir alle kennen das ja, wenn wir in Urlaub fahren, wir haben gern ein bisschen Wasser in der Nähe. Und das ist ein toller Tipp, finde ich großartig. Jetzt mal die Frage grundsätzlich. Wir kennen ja Portugal, wir haben die raue und schroffe Atlantikküste, auch mit diesen Riesenwellen in Nazaré. Und wir haben unten die Algarve, wo dann im Grunde das ja noch nicht das Mittelmeer, aber wo es schon milderer zugeht, würde ich jetzt mal sagen. Was ist denn für euch schöner? Wir lassen das Inland jetzt mal weg. Welche Küste gefällt euch besser?
Ja, also klar, wir waren lange in Ericeira, das ist nördlich von Lissabon, und die Küste, die schlägt dir jeden Tag sowas von, die links und rechts, ja. Also das Meer ist, gibt dir, als würdest du immer kämpfen gehen, wenn du surfst, ne? Es ist ein fortwährender Kampf.
Aber das Raue, glaube ich, mögen wir schon lieber, also nicht glaube ich, sondern weiß ich, weil wir aber auch, seitdem wir hier reisen, an den Stränden Müll sammeln. Und haben auch Plastikmüll daraus, also kleine Kunstwerke, daraus gemacht, waren hier in Deutschland damit in Kindergärten und Kitas, haben Workshops gemacht. Und da ist natürlich die raue Seite, so traurig das ist, schwemmt dir natürlich auch mehr Müll an. Ne? Deswegen war das für uns schon auch eher...
Aber die sanfte Seite ist natürlich super, wenn du zum Surfen anfängst, weil die ist genau das Gegenteil. Die Wellen streicheln dich und empfangen dich und nehmen dich in den Arm. Es ist echt easy. Im Gegensatz dann eben zu der Westküste.
Ja, das glaube ich, für Wassersportler ist sicher da unten die in Anführungszeichen Badewanne, die ja auch böse werden kann, angenehmer als sich gleich in den Atlantik zu stürzen. Ich kann das eigentlich auch nur bestätigen. Aber ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, Diana. Wie finanziert man ein solches Leben? Ich habe in einer Dokumentation, die ich euch allen sehr ans Herz legen kann, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist, das verlinken wir in den Shownotes, erstmal mehr über euch erfahren. Aber dort ist im Grunde genommen auch deutlich geworden, dass euer Aussteigen halt auch nichts mit Arbeitsverweigerung zu tun hat, sondern ihr habt einfach nur euren Lebensmittelpunkt in ein Auto verlagert. Das heißt aber nicht, dass ihr irgendwie, ich glaube, Philipp, du hast das mal so schön beschrieben, ihr seid von Großstadtspacken zu Ökofritten verkommen oder habt ihr euch transformiert in einem Buch, was du geschrieben hast. Auch das verlinken wir hier in den Shownotes. Erzählt doch mal, was macht ihr, um den Lifestyle auch zu finanzieren?
Oh, wir haben alles versucht.
Also grundsätzlich, wenn du so ein Leben leben willst, dann kostet das Summe X und das musst du an den Start bringen. Auch Krankenversicherung und so. Du kannst natürlich leben wie ein Rocker, aber irgendwann wird das echt haarig. Also du musst auf jeden Fall irgendwie Cashes ranbringen. Und unsere erste Idee war, nachdem wir aus dem normalen Arbeitswesen raus sind, wir wollen mal was machen, worauf wir Bock haben. Also haben wir Jobs gesucht oder Dinge gesucht, von denen wir keine Ahnung hatten, aber auf die wir Bock hatten. Also wir hatten zum Beispiel keine Ahnung von Pferden, aber hatten irgendwie Bock auf die. Okay. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt suchen wir so lange irgendwelche Jobs für Summe X, dass wir damit so ein bisschen über die Runden kommen. Wenn man so klein lebt, dann wird das auch mit dem Luxus und so alles kleiner. Oder?
Ja, absolut. Also sagen immer viele, ah ja, für mich wäre das nichts und so der Sicherheitsgedanke, es gibt im Leben keine Sicherheit. Also ich glaube, spätestens Corona hat uns gezeigt, dass es Sicherheiten weder im Beruf gibt, die gibt's einfach nicht. Aber auch das war alles ein Prozess. Also natürlich mussten wir, ich erinnere mich, die ersten Hippies, die wir so trafen, die dann immer gesagt haben, ja, du musst halt loslassen und dann kommt es schon. Und so in diesem alten Leben haben wir immer gedacht, ja, was denn loslassen? Wir brauchen noch Geld, wir müssen noch Geld verdienen. Aber es ist eigentlich so, wenn man loslässt, kommen Dinge auf einen zu, wenn man die Augen offen hält. Mhm. Aber wir haben auch sehr viel versucht. Wir haben die Mühle gestrichen. Wir haben sehr viel körperlich anstrengende Arbeit gemacht, von Häuser renovieren über Gärten angelegt. Dann haben wir irgendwann rausgefunden, dass das Arbeiten in Portugal zwar geht, aber sehr, sehr anstrengend ist, weil harte Arbeit für sehr wenig Geld. Und irgendwann reicht auch das mehr als Ausgleich nicht mehr nach so ein paar Jahren. Deswegen sind wir dann irgendwann nach Deutschland, haben da zum Beispiel Erdbeeren verkauft. Und dann fanden wir das Modell für uns ganz gut, den Sommer in Deutschland, den Winter reisen, weil wir im Sommer auch unsere Familien sehen möchten. Und Philipp hat das Buch geschrieben.
Ja. Ganz kurz nochmal zum Arbeiten. Das hat aufgehört. Diana hatte ja einen Café und ich war beim Film. Wir beide hatten irgendwann das Gefühl, okay, wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Da wollten wir mal hin. Jetzt sind wir da, langweilig, jetzt Neues. Und das heißt, wir haben irgendwie schon mal gehabt, was wir unbedingt wollten. Das heißt, was wir arbeiten, ist uns total egal. Also das händische Arbeiten, was so wenig Leute machen wollen, da haben wir gesagt, ja okay, das ist halt anstrengend, aber es geht uns ja nur um jeden Schlag, den wir hier machen, jede Schaufel, die wir schaufeln, ist ein Tag Freiheit irgendwo anders.
Ne? Aber, und das, also das ist wirklich eine Geschichte, die eigentlich bezeichnend für unser Leben ist, mittlerweile sind wir Messerschleifer. Ja. Und so lustig sich das für einige anhört, war es für uns am Anfang auch. Wir hatten nichts mit Messern zu tun. Aber wir standen in Trittau auf einem Parkplatz und es schlich ein junger Mann um uns rum, der unser Auto toll fand. Und wir kamen mit ihm ins Gespräch und er sagt, hat Philipps Buch gekauft, hat das gelesen und hat gesagt, so, ihr müsst aufhören, so hart zu arbeiten für wenig Geld. Ihr müsst Messer schleifen, das könnt ihr von überall aus machen. Hm. Und da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, was sollen wir denn Messer schleifen?
Ja, also ich habe auf der Schwäbischen Alb meine Ausbildung als Florist gemacht und wenn der Schereschleifer kam, gell, da hast du aufpassen müssen. Gell? Da kommt Wäschnei, Kindnei, weil die Schereschleifer, oh je.
So, und dann habe ich aber gesagt, seitdem wir so
mit
leben.
Einem leichten Akzent.
und seitdem wir so leben, wie wir leben, gucken wir uns alles an. Ja. Wir können immer noch sagen, ob uns das Spaß macht oder nicht, machen oder nicht. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben gesehen, dass das ein wundervolles Handwerk ist und es geht fast nicht nachhaltiger. Und da wir Freunde der Nachhaltigkeit sind, haben wir angefangen und lieben dieses Handwerk. Ja. Ne, also wir haben gestern zum Beispiel geschliffen und da kommen Messer, die du eigentlich nur noch wegschmeißen kannst und die schleifen wir für sehr kleines Geld, weil wir möchten, dass sich das jeder leisten kann und Nachhaltigkeit muss immer günstiger sein als Neukaufen. Und das ist mittlerweile etwas, was wir wirklich, wirklich lieben.
Aber es hat auch, wie gesagt, 10 Jahre gedauert und ungefähr 700 Schubkarren Schutt, bis wir herausgefunden haben, okay, wir machen das. Wir haben aber, wie gesagt, einfach offen sein, alles angucken, alles machen, bis man herausfindet, okay, das finde ich cool.
Also die Bremse im Kopf habt ihr gelöst und schaut euch Sachen an, weil ich kenne mich selber. Man ist ja nicht frei von einer Verurteilung oder einer Einschätzung einer Sache, ohne sie selbst ausprobiert zu haben. Klassiker ist so Filme mit einem Schauspieler, den man kennt und der irgendwie ein Prädikat transportiert und der kann ja eine ganz andere Rolle einnehmen. Das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel für sowas. Finde ich interessant. Also ihr seid flexibel und habt das ausprobiert. Messerschleifen finde ich cool. Macht ihr das denn mit eurem oder aus eurem Wohnmobil heraus oder wie muss ich mir das vorstellen?
Am Anfang war das noch so. Wir hatten nur ein Zelt, hier so ein Easy-Up, und unsere gesamte Werkstatt wurde wie ein modernes Tetris zusammengefaltet und in diesem Auto verstaut. Das war immer viel Arbeit und auch sehr anstrengend, aber heutzutage?
Dann ist Philipp dieses Jahr leider krank geworden. Und dann habe ich unseren Messerschleifvater angerufen und habe gesagt, Hannes, wie kriege ich die Maschinen alleine getragen? Hm. Und dann haben wir über eine 12-Volt-Seilwinde nachgedacht und alles Mögliche. Und dann war er, also Hannes haben wir sehr, sehr viel zu verdanken. Er hat uns einen kleinen Schleifanhänger gekauft, aus dem früher Bubble Tea und Crepe verkauft wurde. Mhm. Und der hängt jetzt hinter Atze, das ist unser Schleifi und das ist einfach genial. Also wir konnten ihm das abbezahlen und der hängt jetzt dahinter. Das heißt, wir machen nur die Klappe auf, Strom an und los geht's.
Ja, das ist so eine fahrbare Werkstatt. Es ist so ein roter Knubbel und wir haben eben diverse Maschinen, um den perfekten Stift hinzukriegen und alle möglichen Werkzeuge, um unseren Kunden irgendwie alles zu bieten, rund um Messer, Scheren und Gartengeräte.
Und wie findet man euch? Findet man euch über Instagram oder über eine Website, dass man weiß, wo ihr wann wie was schleift?
Ja, also wir sind ja sehr analog unterwegs, wie du vielleicht in unserem Vorgespräch rausgefunden hast. Technik ist für uns wirklich eine ganz schwierige Kiste.
Wir schleifen an Bio, also in sehr viel Norddeutschland in einem gewissen Gebiet. Und dort machen wir das ganz oldschool. Da wird ein kleines Schild aufgestellt, 2-3 Wochen vorher. Mhm. Und die Leute bereiten sich dann eben darauf vor und kommen an dem Tag und sehen uns. Aber auch über Instagram, über Peace Shanti und Dahoy wird immer wieder annonciert, wann wir
Termine.
Wo sind.
Ja. Genau. Aber auch da versuchen wir so ein bisschen, und das mögen wir zum Beispiel auch, wir übertragen das so ein bisschen auch aufs Schleifen. Wir haben in Norddeutschland eine ganz, ganz liebe Familie kennengelernt, die wiederum eine aus Düsseldorf kannte, unsere alte Heimat. So kamen wir ins Gespräch und gestern waren wir bei Resi Leckerschleifen vor ihrem kleinen Laden in Düsseldorf-Hamm. Und so finden wir das halt auch total schön, wenn sich Dinge ergeben. Ne? Wenn uns Leute anschreiben, die sagen, hey, habt ihr nicht Lust, in Palingen auf einer Wiese für das Dorf zu schleifen, kommen wir auch nach Palingen auf die Wiese.
Genau.
Ja, das finde ich super. Ja, schön. Was ich spannend finde, ist, ich war häufig in Dänemark im Urlaub und habe mich dort auf die Einrichtungen in diesen Ferienhäusern verlassen und habe mich immer sehr, sehr geärgert, weil das Wetter war meistens immer an der Nordseeküste nicht so toll, aber das weiß man ja, man macht den Kamin an und dann möchte man irgendwie gemeinsam lecker kochen und hat dann irgendwie Messer, meine Mutter hat immer gesagt, auf den du nach Rom mitreiten kannst und darum ein scharfes Messer, wirklich professionell scharfes Messer, dann fühlst du dich ja wie so ein Chefkoch.
Das macht schon mehr
Spaß. Das ist schon richtig geil. Ja.
Ja. Das ist aber in Portugal zum Beispiel haben wir auch ganz schön, in südlichen Ländern gibt es auch Messerschleifer, die machen das auf dem Fahrrad. Hm. Fand ich auch total toll. Also natürlich ein Fahrrad ohne Reifen, das wird dann so hochgebockt irgendwie, ja, ne, und dann treten sie die Welle an.
Ja, und dann einen kleinen Stein drauf. Also wenn ihr so einen mal seht, sofort festhalten, verhaften und euch da das Messer schleifen lassen, das ist vielleicht ein bisschen rough und eure 3000 Euro Japan-Messer nicht, aber sonst, das macht Spaß.
Ja. Schön.
Das ist noch Handwerk.
Ja, schön. Mhm. Aber du hast vorher was angesprochen und zwar Liebe zum Upcycling, also Sachen am Strand suchen und dann vielleicht an der Atlantikküste und die dann zu Kunstobjekten zu gestalten. Macht ihr das noch?
Wir haben ungefähr, sagen wir mal, noch 2 Kubikmeter Plastikmüll, den wir in den letzten Jahren gesammelt. Aber wir, sobald wir wieder dann auf Reisen sind, das hat etwas damit zu tun, dass wir auf Reisen etwas auch machen wollen, aber nicht arbeiten. Ja. Wir wollen dann kreativ sein und wir wollen etwas, und wie schon ganz am Anfang gesagt, wir wollen immer Dinge zusammen machen. Und dieses Kreativsein, dieses aus dem Plastik eine Skulptur basteln, das gibt uns ein ganz schönes Gefühl. Und das machen wir eben, wenn wir sehr entspannt sind, ne, wenn wir unterwegs sind.
Ja, kreativ.
Genau, also dieses Jahr wollten wir auch, also weil dieses, also die Workshops in den Kindergärten war einfach, wir haben keine Kinder, wir haben uns da lange vor gescheut, weil wir nicht wussten, ob wir das können, aber wir haben rausgefunden, wir können das ganz gut, weil wir mögen Kinder total gerne.
Ja, und mögen uns auch.
Ja. Und es macht natürlich total Sinn, ne, weil das ist letztendlich auch die Generation, die es irgendwann angeht. Und je eher man da ein kleines Pflänzchen, einen kleinen Samen pflanzt, das ist schon toll, wenn nach so einem Workshop die Kinder rausrennen und jeden kleinen Schnipsel aufheben und dann sagen, oh, da können wir doch auch noch was draus machen und so. Ja. Das hat uns wirklich große Freude gemacht, aber das war dieses Jahr nicht so. Wie gesagt, auch durch Krankheit natürlich und jetzt haben wir uns mal ein bisschen auf Schleifen konzentriert und ja, wir nehmen es so, wie es kommt.
Ja, also und wir werden auch, bitte? Sobald wir am Strand sind, wieder Plastik sammeln.
Ja, mhm. Ja. Nein, das wird in dieser Dokumentation über euch in der ARD-Mediathek so schön deutlich, dass ihr euch beide so ein bisschen übereinander amüsiert und sagt, wie hier auf allen Vieren am Strand und ihr feiert da, glaube ich, so ein kleines Einhorn, nee, so ein Bambi, so ein Reh. Das ist ja. Hier, also,
und ja. Das muss ich dazu sagen, das war so toll. Es waren ja drei vom WDR, die liebe Julia, der Ed und der Tim. Und wir während des Drehs oder auch dann nach dem Dreh waren alle total fixiert aufs Müllsammeln. Und die drei haben sich so gefreut, wenn sie irgendwas Cooles gefunden haben. Also es ist ein Feuer, was nicht nur bei Kindern entfacht, wie wir rausgefunden haben, ja, oder ist, bei uns.
Ja. Das ist die moderne Schatzsuche.
Ne? Ja. Das ist schön, das klingt gut. Das ist auch leider notwendig, aber das ist der positive Aspekt. Und wenn man dann kreativ was draus machen kann und dann vielleicht auch tauschen oder irgendwo verkaufen, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen auch für die Kids. Finde ich schön, dass ihr das macht, weil da sollte die Veränderung ja ganz früh anfangen, dass man sich absolut bewusst ist, ja, darüber. Ne? Ja, ja. 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 Ihr habt in dieser Doku auch gesagt, wenn ihr länger in einem Haus seid, dann habt ihr nicht das Gefühl, dass ihr diese Mauern vermisst. Ist das noch immer so oder hat sich über die Zeit ein bisschen was geändert, dass man vielleicht auch mal drüber nachdenkt, irgendwo sesshaft zu werden?
Gar nichts.
Nein, gar nichts.
Es wird schlimmer.
Nein, also es ist ganz, ganz süß. Ich meine, unsere Familien wissen, wir machen das seit 10 Jahren so, immer aber alle. Es hört nicht auf, dass sie uns immer irgendwie ein Zimmer anbieten. Ja. Jetzt wird es ja auch kalt und kommt rein und so. Und auch als Philipp im Krankenhaus war, also haben wir danach auch gesagt, dass eine Wohnung ist für uns keine Option. Das letztendlich gibt die uns auch nichts, was uns unser Atze nicht auch gibt. Mhm. Ne? Also manchmal wünschten wir könnten anders.
Ja. Wir gucken uns wir gucken ja trotzdem uns Sachen an. Wir waren in Schweden und hatten das erste Mal das Gefühl, hier ist es nicht so schlimm. Hier könnten wir wohl länger sein. Mhm. Bei unserer lieben Freundin, 400 Kilometer nördlich von Stockholm. Aber trotzdem merken wir, die Bewegung und das jeden Tag woanders hat uns verdorben.
Wir haben so ein, also es ist auch nicht unanstrengend, ne? Also das wollen wir auch ganz klar sagen, dass Hashtag Vanlife ist das schöne Bild davon. Das Leben ist nicht unanstrengend. Weil du natürlich auch gucken musst, wo stehe ich, wo kriege ich Wasser her, wie jetzt zum Beispiel für uns im Winter. Wir bräuchten neue Batterien, da ist aber das Geld im Moment nicht für da und so. Das muss man auch klar sagen, gehört zu so einem Leben mit dazu, das muss man mögen. Mhm. Ne? Wir mögen das komischerweise.
Ja, ja, wie gesagt, eine kalte Dusche ist wirklich unangenehm, aber danach unwahrscheinlich erfrischend.
Ja, ich glaube auch, dass man sich mit der Situation arrangiert und dann, ich sag mal so, es geht ja auch immer noch sehr, sehr, sehr viel schlechter, würde ich mal sagen. Und insofern glaube ich...
Total.
Ja. Und wir sind gesegnet und wir haben großes Glück mit unserem Leben. Ja.
Absolut. Tag. Und was ich halt liebe an diesem Leben ist, Dinge wertzuschätzen. Also das verliert man, finde ich, so ein bisschen im Haus. Wir haben, als wir noch eine Wohnung hatten, nie darüber nachgedacht, wir duschen jetzt heiß. Da hat man halt heiß geduscht. Ja. Hier bei uns, wenn wir heiß duschen, es gibt keine Dusche, wo nicht entweder Philipp oder ich unter dieser Dusche stehen und wir sagen, ach, ist das schön.
Da kann ich.
Ja. Dieses Gefühl mögen wir.
Ja, das also diese Kleinigkeiten zu schätzen, also sagen wir mal, die Zivilisation mit sich bringt, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt das Campen down zu grain. Da kann ich euch sehr Island empfehlen. Da hatten wir letzte Woche tolle Interviewpartner, Marin und Christian, die haben gesagt, da gibt's egal wo immer warme Duschen, weil die natürlich diese thermalen Quellen haben. Also von daher vielleicht ist das auch nochmal ein Reiseziel für euch.
Ja. Das hört sich gut an.
Ja, ja. Aber das hört sich nicht so schön wie in Portugal. Da gibt es gar keine Bäume, auch keine Korkeichen, gar nichts. Da ist einfach nur Karst und Land.
Ja, wobei Natur ist einfach das, was uns immer wieder begeistert. Das war zum Beispiel auch für uns damals der Grund in Portugal. Dieses Lebensgefühl kannten wir nicht. Wir waren auf einem Permakulturhof. Das war auch in so einem Landesinneren.
Auch wieder so ein Ding, wir probieren aus. Ja. Ne? Wir machen irgendwas.
Und da sind wir abends an diesen Stausee gekommen und die Sonne ging unter. Der Stausee war feuerrot und ich werde dieses Gefühl, und ich kriege auch jetzt wieder eine Gänsehaut, nicht vergessen. Wir sind gesegnet. Das zu erleben und die Natur zu sehen, das war, hatte unser erstes Leben nichts mit zu tun. In der großen Stadt und so, das gab es bei uns nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir reisen. Deswegen auch jetzt den Winter. Es ist halt so, ne? Aber wir genießen auch das Wetter.
Ja, also
Hauptsache draußen, Hauptsache Luft, Hauptsache Natur.
Ja, es ist so viel einfacher, traurig zu sein und rumzumeckern, als sich Mühe zu geben und das Leben zu genießen, so wie es ist. Und auch mit Schietwetter und auch mit Kalt und auch mit Havarie. Aber ja, wenn man, wie wir beide, uns so doll lieb haben, dann kommt man schon ganz gut durch.
Das klingt ganz so, das klingt ganz toll. Das ist ja schon fast ein Schlusswort, aber noch lasse ich euch hier noch nicht gehen. Ich möchte mich noch ein bisschen mehr erfahren. Die Transformation raus aus dem Großstadtmenschen rein in ein Wohnmobil bedeutet ja auch immer loslassen. Loslassen von Sachen, von denen man manchmal ja auch glaubt, dass man sie überhaupt braucht, obwohl die total überflüssig sind. Aber sagt mir doch mal, gibt es eine Sache an Bord eures Autos, und da fangen wir mal mit Diana an, die du auf gar keinen Fall missen möchtest. Jetzt außer Philipp und den Hund.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt spontan sagen, meine Antwort gewesen. Also es gibt definitiv, es gibt zwei Luxusgegenstände für mich. Das sind im Sommer Eiswürfel, weil seitdem wir so leben, wie wir leben, haben wir keinen Kühlschrank. Wir kriegen es nicht hin.
Ah, doch, also wir auch haben schon mal einen, aber ja, Kühlschränke und wir, das sind keine Freunde.
Nee, weil wir halt keine Ahnung von Elektrik haben. Also wir waren immer unterbelichtet, was Strom angeht. Jetzt haben wir zwar riesige Solarplatten auf dem Dach, haben aber keine Batterien. Der Kühlschrank steht hinten, wird aber nicht betrieben. Also im Sommer sind es für mich Eiswürfel und im Winter ist es die Wärmflasche.
Ja. Ja. Philipp, sagst du es auch?
Ja.
Nee. Also Philipp braucht eigentlich gar nichts, habe ich manchmal.
Verhältnismäßig wenig und es hört sich ein bisschen kitschig an, aber es ist schon mein Skateboard.
Ja.
Es gibt wenig außer Diana und Familie, was mein Leben lang bei mir ist. Und das ist das Rollbrett und das Rollbrettfahren.
Schön. Das klingt doch toll. Und ich glaube auch, dadurch, dass ihr so viel ausprobiert, probiert ihr vielleicht nächstes Jahr denn das kleine einmal eins der Bordelektrik aus und dann habt ihr irgendwann eine Eiswürfelmaschine und dann macht ihr nicht mehr Messerschleifen, sondern
Es haben schon viele versucht.
Das ist so abgefahren. Manche Dinge verstehe ich auf jeden Fall nicht. Diana ist schon besser. Diana ist wirklich schon besser.
Also wir sind handwerklich wirklich nicht dusselig, ne? Aber Strom, also ich erinnere mich, als wir hier angefangen haben auszubauen, saß Philipp wirklich schlotternd vor einer 12-Volt-Lampe, weil er Angst hatte, er kriegt einen gewischt.
Ja, und was mache ich? Ich stecke die zusammen und es knallt durch. Also echt. Oh Mann.
Nee, also falls es jemand hört und der weiß, wie man mit Strom, also bitte.
Also ich.
Pieschanti unterheu.
Genau, nein, wir verlinken alle Kontaktdaten, die es zu euch gibt, auch für alle, die euch jetzt noch weiter kennenlernen möchten, euch folgen möchten, vielleicht auch bei euch die Messer schleifen lassen möchten oder vielleicht auch Fragen zu Portugal haben, bei uns in den Shownotes. Das heißt, da findet ihr alle Links und ich bin mir sicher, dass es Experten gibt in unserem Netzwerk, die vielleicht Lust haben, da mal den ein oder anderen Talk mit euch zu machen, vielleicht auch mal einen Schaltplan rüber zu werfen und zu sagen, bau das Ding so nach. Das kann ich mir super gut vorstellen.
Oh, vergiss es. Selbst ein Schaltplan. Das haben auch schon ein paar versucht.
Aber wir sprechen gerne mit Menschen.
Ja, genau.
Okay.
Naja, und wie gesagt, es ist auch nicht schlimm. Also das sind alles Dinge, die unser Leben jetzt nicht glücklicher oder trauriger machen. Ja, also es ist, wie es ist und uns geht es ja trotzdem gut.
Ja,
wir haben ganz, ganz viel.
Das klingt wirklich so und ich bin euch super, super dankbar, denn wir haben jetzt eine ganz, ganz tolle Episode aufgenommen und ihr wart dabei. Ich freue mich sehr. Ich möchte nochmal einen kurzen.
Große Freude gemacht.
Ja, das ist schön. Ich möchte nochmal einen Ausblick werfen. Philipp, du bastelst gerade an was. Erzähl doch mal.
Wenn man reist, kann man sich schon was vornehmen und was machen, weil man hat ja zwischendurch viel Zeit und das habe ich mit dem ersten Buch gemacht und das zweite Buch, was ich jetzt geschrieben habe, wird ein Campingknigge.
Okay.
Mal unsere Erfahrungen, die wir in 10 Jahren gemacht haben und Dinge, die wir gesehen und gerochen haben, mal zu manifestieren und zu sagen, vielleicht können wir, weil jetzt sind wir ja so viele Camper, wir sind ja viel mehr als früher, vielleicht können wir da eine kleine Regelung gemeinsam finden oder einen gemeinsamen aufmerksam machen darauf, was vielleicht den Gegenüber nicht so toll findet.
Und ich glaube, also ich heiße ja Knigge mit Nachnamen, deswegen lag der Titel nahe und der Name ist mein Leben lang schon Programm für mich. Also ihr könnt alle mit mir essen gehen, ich weiß, wie es geht.
Ja.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, gerade für die, die neu anfangen, weil wir immer wieder merken, dass Leute wirklich auch unsicher sind. Ne? Wo kriege ich Wasser her? Wie verhalte ich mich? Was mache ich mit meinem Müll? Was mache ich mit meinem Unrat? Und ich glaube, dass das für uns total selbstverständlich ist, aber für ganz viele, die halt so leben oder reisen, halt nicht. Ne, dass da immer wieder Fragen auftauchen. Und die versucht Philipp da auf humoreske Art und Weise.
Ja, der Versuch besteht. Darzustellen. Ja, wenn man ins Ausland reist und sich kauft man sich manchmal einen Reiseführer rein, um nicht unsicher zu sein und zu wissen, wie man sich benimmt. Und das könnte beim Campen doch auch ganz gut sein, so einen Führer zu haben oder Ratgeber.
Finde ich gut, finde ich, klingt total spannend. Hast du schon einen Namen und gibt es auch schon einen Termin für die Veröffentlichung?
Wir wollen im Januar, Februar veröffentlichen und einen Namen gibt es noch nicht, außer Camping Knigge oder Ratgeber. Mhm. Wir wollen es nicht zu kompliziert machen, damit man schnell angesprochen werden kann.
Ja.
Von dem Titel.
Ja, großartig. Also Gerd, mein Kompagnon, wir sagen auch immer liebevoll Beifahrer bei diesem Podcast. Natürlich sind auch Nadine und Reinhard zum Jahr. Der hat selber die Camping-Bibel geschrieben, die er, sagen wir mal, als ein allumfassendes Werk kreiert hat, wo dann der Humor etwas hinten ansteht, dafür die Sachlichkeit und die Umfänglichkeit. Das verlinken wir hier auch nochmal, also wenn ihr euch da noch informieren wollt. Aber wir werden selbstverständlich auch, so wie dein Buch, oder man muss ja eigentlich sagen euer Buch, weil ihr habt es ja erlebt und Philipp hat sich die Mühe gemacht, das jetzt alles aufzuschreiben. Wenn das erscheint, werden wir es natürlich auch einmal kundtun und dann kriegt ihr das auch alle mit über unseren Kanal und über euren Kanal und über ganz viele andere Kanäle. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Weihnachtszeit und zum Abschluss würde ich jetzt mal sagen, es gibt ja einen diesen schönen Brauch in Portugal, dass man, wenn denn Silvester ist, das ist ja auch nicht mehr so lange hin, bekommt man ja 11 Rosinen, wenn man die Neujahrsnacht irgendwie durchlebt. Und zwar jede Rosine als einen kleinen Wunsch, den man dann verzehrt und sich für die Zukunft wünschen kann. Ich wünsche mir nur eins von euch, bleibt so flexibel, bleibt so toll und ich würde mich super freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal gemeinsam nebeneinander an irgendeinem Stausee stehen könnten.
Das wäre toll.
Ne? Das wäre nicht so schlimm. Da würden wir uns sehr freuen. Yeah. Und,
klasse.
Ja, wir danken dir auch und deinem Team für die Mühe.
Ja, also vielen, vielen Dank. Macht's vielen gut, Dank. Schöne Weihnachtszeit. Wir hören ganz sicher voneinander.
Und
bis bald. Tschüss.
Mach's gut, Henning. Tschüss.
Ciao.
Und das war unser Reisespecial. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr etwas mitnehmen könnt für eure Planung gegebenenfalls. Und wer weiß, vielleicht fahrt ihr ja nächstes Jahr an dieses schöne Reiseziel.
Aber wir haben noch ganz viele weitere tolle Ziele im Petto. In der nächsten Woche geht's weiter. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert doch einfach den Camperman Podcast bei jeder Plattform, die ihr so nutzt. Oder guckt mal bei Instagram, The Camperman. Dort könnt ihr uns auch anschreiben, wenn ihr zum Beispiel auch selber spannende Reisen erlebt habt, über die ihr reden wollt. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, info@camperman.de. Auf jeden Fall wünsche ich euch oder wünschen wir euch eine tolle Fahrt, egal wohin es geht.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.